Vorsicht, Spannung, Energie erklärt. Herzlich willkommen zu Folge 3 und herzlich willkommen Mike Render, der Vorstandssprecher der Energie, auch wieder mit dabei. Heute mit etwas redierter Stimme, könnte ich sagen.
Ja, Folge 3 und wir geben alles.
Okay, wir versuchen es zumindest. Herr Render, heute stehen wir so ein bisschen der Arbeitstitel, wo stehen wir, wo müssen wir hin beim Thema Energiewende, also von der großen Welt vielleicht ein bisschen auf die kleine Welt in Nürnberg geguckt. Wie würden Sie das Thema momentan einordnen, Energiewende? Das ist immer so ein großer Begriff, aber was heißt das eigentlich, was steckt dahinter?
Ja, sehr gute Frage. Also das diskutieren wir ganz oft, dass wir in der Öffentlichkeit ja oft Energiewende mit Stromwende gleichsetzen. Also LED-Lampen, E-Autos und so weiter. Was sind wichtige Sachen? Aber unterm Strich ist es halt so, dass wir sagen müssen, die gesamte Energiewende umfasst die Sektoren erstmal Wärme, Strom und Verkehr. Und wenn man sich dann wieder anschaut, in welcher Verteilung, wir machen es mal ganz gerundet, 50% ist Wärme. Der Wärmesektor ist also mit Abstand der größte Energieverbraucher. Industrielle Prozesswärme, Raumwärme und so weiter. Aber das ist der größte Faktor. Also 50, 25. Und wenn wir uns dann immer auf die Schultern klopfen, dass wir im Strom schon über 50% geschafft haben, dann ist das gut. Aber das sind halt durchgerechnet dann auch nur 12, 13% auf den gesamten Energiebedarf Deutschlands. Also wir haben noch einen Weg zu gehen.
Ja, das Thema Heizung blendet man gerade im Sommer etwas aus, ne? Das ist ja klar, hat man eigentlich nur auf eine Jahreshälfte, aber es ist, glaube ich, hochinteressant zu wissen, dass wir das Gesamtbild mal uns betrachten. Und warum wir diese Wärmewende machen, ist eigentlich im Endeffekt auch ganz einfach. Bis jetzt produzieren wir auch Strom noch viel aus Gas, viel Wärme aus Fossilen, aber das ist ja irgendwie endlich, muss man sagen, ne? Wann genau wissen wir wohl nicht, aber irgendwann gibt es nicht mehr.
Ja, also die Energiewende war in den letzten Jahren in Deutschland ja oft das Thema der Diskussion um CO2 und Stoppen des CO2s und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, ist gar nicht die Frage. Ich glaube aber, richtig spannend ist, wenn man sich dann anschaut, wo denn die Energiewende erfolgreich schon gestaltet wird und viele Jahrzehnte wurde, das im Norden Europas und die haben halt 1974 damit angefangen. Und der Grund war zum Beispiel in Dänemark, dass man da gesagt hat, okay, die Ölkrise zeigt uns eine Abhängigkeit von den Weltmärkten, die möchten wir nicht. Der Däne hat deswegen 74 gesagt, okay, was haben wir denn? Wir haben Sonne und wir haben Wind. Wir haben auch Holz von mir aus oder ein bisschen Geothermie, was die alles versuchen. Aber die großen Energieträger sind dort dann diese beiden. Und der Fokus in Dänemark lag dann halt darauf, nicht mehr Fossile verbrennen zu wollen, auch aus dem Grund der Abhängigkeit. Und deswegen, wenn wir jetzt bei uns zu Ende denken, ich glaube, die Norweger haben noch 18, vielleicht 20 Jahre Gas in Europa. Dann gibt es in Europa kein Gas mehr, kein Öl mehr. Und wahrscheinlich auch keine Kohle mehr. Und dann ist die große Frage, kriegen wir es aus Russland oder von unseren amerikanischen Freunden oder aus dem Katar oder sonst wo? Und ich glaube, die aktuelle Zeit zeigt ja umso mehr in den letzten 3, 4 Jahren und auch aktuell. Es ist immer schwierig, sich auf einen Partner zu verlassen. Und das ist, glaube ich, deswegen umso klüger, heute schon die gesamte Energieversorgung so zu denken, dass wir in 20 Jahren möglichst gar keinen fossilen Stoff mehr brauchen. Vielleicht noch Brennstoffe wie Wasserstoff, die wir auch mit dem Ausland, also man darf das Ausland nicht verteufeln, aber auch tauschen, das ist völlig in Ordnung, das werden Weltmärkte sein. Aber fossil ist so oder so. Entweder politisch nicht mehr opportun in 20 Jahren weltweit, das wünschen wir uns alle, oder es ist verbrannt in 30 Jahren. Das wäre traurig, aber beide Male gibt es keine fossilen mehr in 20 oder 30 Jahren. Und deswegen gibt es gar keine Zweifel, keine zwei Meinungen. Energiewende muss jetzt weiterlaufen, damit wir halt das Thema, keine Fossilen mehr haben zu wollen wir eh nicht, oder zu können. Mhm. Das kommt so oder so dann, damit wir dieses Thema nicht haben. Weil dann wäre es so, wenn wir jetzt 20 Jahre auf Erdgas setzen, dann haben wir eine ganz kurze Zeit, um das alles wegzubauen, zurückzubauen. Und das geht nicht. Also das geht nicht in 10 Jahren. Wie gesagt, die Dänen machen es seit 50 Jahren und wir machen es seit 20 Jahren und brauchen nochmal 20 Jahre. Also das sind die Zeiträume, worüber wir reden, ja.
Da will ich mal kurz rein noch, und zwar, es ist ja nicht nur eine Frage, dass das irgendwann verbrennt wird und weniger wird, sondern was weniger wird, das ist ja auch die Gesetze des Marktes, wird ja auch teurer irgendwann.
Ja, das muss man abwarten. Also im Moment sind die Signale ja traurigerweise so, dass die OPEC-Staaten eher sagen, wir produzieren noch mehr Öl und über den Bedarf. Das weiß man immer nicht. Also wer fördert und bringt Öl in den Markt wann rein? Also grundsätzlich, klar, Mechanismus wäre weniger da, teurer wird's. Aber vielleicht wollen die auch schnell alles noch verkaufen, bevor es gar nicht mehr verbrannt werden darf.
Dann blicken wir nochmal trotzdem, weil Sie das Beispiel Dänemark hatten. 1974, also war dieser Entschluss, dieses Umdenken hat da stattgefunden, bis dann die Prozesse losgelaufen sind, bis man umgebaut hat, das dauert noch. Und man ist ja immer noch nicht ganz fertig, muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür zu sehen, Transformation heißt nicht von heute auf morgen, sondern ich muss mir einen Plan zurechtlegen und ich weiß ganz genau, dass wir Jahrzehnte dafür brauchen. Und vor dieser Herausforderung stehen wir auch in Deutschland.
Und politisch stabil kann ich nur ergänzen. Ne? Also das haben die dann damals einmal festgelegt und dann Plan fahren die jetzt seit 50 Jahren ab. Und das ist das Entscheidende. Ne? Alle 4 Jahre zu sagen, jetzt doch wieder nicht oder jetzt nur Sonne oder nur Wind oder jetzt viele Batterie und kein Netz und doch Netz. Das ist unser Problem. Also das Gesamtziel ist, glaube ich, sehr klug im Auge zu behalten.
Hat es damit auch was zu tun, dass wir immer hier die Technologie offenbar preisen, was ja grundsätzlich erstmal nichts Verkehrtes ist, aber trotzdem, dass man sagt, man steckt viel Geld in verschiedene Technologien und konzentriert sich vielleicht nicht auf die wenigen, die dann wirklich erfolgsversprechend sind?
Ich sag's mal, also ja, jein. Ich fange mal mit einem anderen Thema an. Mein Lieblingsfaktor, den ich ja mal kennengelernt habe vor vielen Jahren, war die spezifischen CO2-Vermeidungskosten. brutal sperrig, ne? Aber es ist relativ einfach. Aus der Anlage, wo am CO2 am meisten rauskommt, das muss ich zuerst verhindern. Das muss ich zuerst ersetzen. Und da sind wir in Deutschland mit unseren Braunkohlekraftwerken natürlich die größten CO2-Emittenten pro Kraftwerkseinheit Europas. Wenn ich die zuerst wegnehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich 10-mal so viel mit schaffen, als mit nochmal 500 MW Gigawatt, völlig wurscht, PV. Und deswegen diese spezifischen CO2-Vermeidungskosten, ich kann es so gut, weil ich es geübt habe. genau, das ist eigentlich die Währung. Und wenn wir diese Währung ansetzen würden, dann würden wir ganz anders agieren. Dann würden wir nämlich sagen, okay, das, was viel CO2 macht, wo viele Fossilen reingesteckt werden, das muss zuerst weg. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das Privat-Einfamilienhaus und die LED-Lampe. Das ist dann die Großindustrie, wie gesagt, bei Braunkohlekraftwerken angefangen. Da sind die großen CO2-Emittenten. Da anzufangen wäre, glaube ich, richtiger.
Aber das ist so eine Orientierungslinie, die ja aus den Technikern kommt. Und da spricht der Techniker aus Ihnen und ist völlig nachvollziehbar. Politische sind aber andere Zahlen ja opportun, also Jahreszahlen teilweise.
Absolut. Und das ist, aber damit, ich sag mal, wird immer nur eins befeuert, was man auch kriegt. Also wenn ich PV bestelle, kriege ich PV. Wenn ich Wind bestelle, kriege ich Wind. Wenn ich Netz bestelle, kriege ich Netz. Und das alles zusammenzudenken, das geht, glaube ich, viel, viel besser, wenn man es über CO2 versucht zu denken und sagt, okay, ich habe 2, 3 Braunkohlekraftwerke im Kölner Becken und rund um Köln und die müssen weg und was brauche ich denn dafür? Das ist vielleicht eine andere Fragestellung. Da kommt man relativ schnell dazu, okay, da brauche ich ein bisschen Wind, da brauche ich Sonne, da brauche ich Batterien und da brauche ich ein paar Netzanschlüsse. Das ist besser, als wenn man wieder deutschlandweit im Durchschnitt sagt, wir wollen ganz viel Sonne. Ja, dann kommt die Sonne zu uns nach Bayern und nicht da, wo die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollten, nämlich rund um Köln.
Auch Wind wird ja in Bayern, wie wir wissen.
Wind ist auch da, auch gute 2.500 Stunden, genau.
Aber Sie haben vorhin was gesagt, was, glaube ich, nochmal wichtig ist bei diesem ganzen, ich sag mal so, Motivation, Energiewende. Das eine ist dieses Thema Nachhaltigkeit, aber das andere ist, glaube ich, das Thema auch, sich unabhängig zu machen, also was die Dinge erkannt haben. Wir wissen, auf der Welt leben jetzt nicht nur Demokraten. Ne? Und ist das ein Weg, wo man sagen kann, da kann man die Menschen eigentlich auch gut mitnehmen, zu sagen, hey Leute, wir machen uns unabhängig. Wir gucken, dass wir uns selbst versorgen können. Also jetzt nicht vielleicht allein in Deutschland, aber europäisch zumindest gedacht.
Also ich bin fest überzeugt, dass die Bürger das verstanden haben. Das war ja nun mal vor 3 Jahren so. Unsere heile Welt mit dem billigen Gas aus Russland und dem guten Schutz aus Amerika ist jetzt erstmal weg. Also das billige Gas ist auf jeden Fall weg. Und ja, und jetzt haben es alle verstanden. Also ich glaube, wir haben es auch schon 74 verstanden. Aber damals waren halt relativ schnell viele Pflaster drauf. Und dann gab es wieder billiges Benzin und dann hatten wir natürlich unsere Autoindustrie. Aber das haben jetzt alle verstanden. Also die Bürger haben es alle verstanden. Und egal, wo wir das erzählen, als Führungsmannschaft, dass wir sagen, diese Setzen auf Fossile ist immer endlich. Das verfängt total. Ja. Deswegen finden wir es auch sehr gut, so traurig es war, dass dadurch diese Energiewende noch weniger in Frage gestellt wird. Also das ist ja noch viel weniger in Frage gestellt. Also vor 4, 5 Jahren ging es noch darum, helfen Deutschlands CO2-Emissionen der Welt oder nicht. Jetzt ist ja ganz anders.
Also das Bild, ja.
Genau, jetzt ist ja Wurst, was CO2 macht. Aber die Abhängigkeit ist auf dem Fokus. Deswegen können wir die Energiewende jetzt auch viel schneller gestalten und sind wir froh drum. Also auch wenn es ein trauriger Anlass war.
Ja, absolut. Und ich glaube, es paart sich jetzt das zusammen, sondern es gibt ein Gesamtbild einfach draußen. Vielleicht hat früher auch dieses Gesamtbild dann auch mal nochmal gefehlt. Das Thema Transformation ist ja kein Tagesprojekt. Wir haben es vorhin bei Dänemark schon mal gesehen. Und auf Deutschland jetzt mal übertragen oder übersetzt, vielleicht auch auf Nürnberg dann im zweiten Stufe. Wir müssen natürlich auch lernen, dass wir geduldig sind bei solchen Themen, dass man sagen, wir haben einen Fahrplan, wir halten uns dran und wir denken Energiewende und Transformation eben nicht sozusagen in 5-Jahres-Scheiben, wie jetzt Politik vielleicht denkt, weil wieder Wahlen anstehen, sondern wir denken sie generationsübergreifend.
Ja, und bei allen unseren Anlagen, also wir haben Trafos stehen, die sind 50 und x Jahre älter. Wir haben Stromleitungen, die sind 80, 90, 100 Jahre alt. Und die haben zum Glück damals auch schon so weit gedacht, muss man sagen. Auch selbst vor 30, 40 Jahren hat man immer noch wirklich für die nächsten 50, 60 Jahre gebaut. Deswegen, ja, das ist die Aufgabe. Und ich würde sagen, die ist aber auch relativ einfach beherrschbar. Also es liegt nicht an der Technik. Ich werbe ja dann auch immer für Vertrauen in uns Energieversorger. Denn im Grunde kommt natürlich dann jeder und versucht, die 100% Lösung der Energieautarkie immer in 5 Jahren zu machen, was Sie gerade gefragt haben. Das ist aber nicht das Gesamtziel. Dann haben wir vielleicht 15% der Einfamilienhäuser energieautark mit Wärmepumpe, E-Auto und PV-Anlage und Batterie. Wunderbar. Aber der Braunkohleblock läuft immer noch und die Industrie verbraucht immer noch den Strom aus dem Braunkohleblock. Bringt bei CO2 wenig. Mhm. Also von daher, diese Schnelligkeit, haben Sie absolut recht, das darf nicht im Fokus stehen, sondern ich werbe dann immer für das Vertrauen in die Ingenieure, wenn man denen die saubere Zielstellung gibt. Und die saubere Zielstellung heißt, sieh zu, dass du die größten Fossilen wegkriegst. Das wäre die richtigste Aufgabenstellung.
Dann blickt man vielleicht in dem Zusammenhang kurz auf Nürnberg. Da gucken wir auch, dass wir sozusagen die Fossilen so schnell wie möglich, was auch immer schnell in diesem Zusammenhang heißt, weghaben in St. Reuth. Da haben wir schon vor über 20 Jahren uns von der Kohle verabschiedet. Das war damals ja, da hat noch keiner über Friday for Futures und irgendwas gesprochen. Da haben wir gesagt, Kohle wird nicht die Zukunft sein, haben wir auf Gas gesetzt. Wir haben das Thema Biomasse auf jeden Fall. Wir haben Abwärme über die Verbrennung, Müllverbrennung. Aber das würde nicht reichen. Das heißt, wir müssen das Gas, das ja noch da ist, auch perspektivisch schätzen. Da gibt es aber auch einen Fahrplan dafür.
Ja, den haben wir aktuell sehr ehrgeizig gestellt. Wir haben gesagt, 2035 möchten wir unsere Fernwärmemenge, die wir in St. Reuth produzieren, CO2-neutral produzieren. Heißt, muss man ehrlicherweise auch sagen, dass wir teilweise noch Erdgas produzieren und verbrauchen werden in St. Reuth, aber dann halt nicht für die Fernwärme, sondern für die Stromseite. Denn das muss man auch wieder differenzieren. Wir machen ja nicht nur Fernwärme in St. Reuth, sondern Fernwärme und Strom. Und es wäre fahrlässig, wenn wir 2035 in 3 Wochen Dunkelflaute nicht mit Erdgas dann auch noch Stromnetz stabilisieren würden. Das können wir, das wollen wir auch. Aber trotzdem ist unser Fahrplan 2035, unsere Fernwärmemenge, die wir produzieren für Nürnberg, 100% CO2-neutral zu machen. Das wird noch anspruchsvoll genug, zeitlich eng genug. Da sind wir in vielen Projekten, in vielen Genehmigungsverfahren. Das ist ein zähes, langwieriges Geschäft auch. Also ich glaube, ich bin jetzt knapp 5 Jahre hier und es gibt Projekte, die laufen seit 5 Jahren Genehmigungsverfahren. Ist natürlich immer eine lange Zeit, aber wir sind auf dem Weg.
Das ist aber gar nicht so als Vorwurf formuliert, dieses Thema Genehmigungen, weil man ja aktuell ist, hört man überall, dauert viel zu lange, viel zu viel Bürokratie. Klar gibt es das immer noch und auch, aber es sind auch viele Betroffene, gerade wenn man in einem urbanen Raum wie Nürnberg ja agiert.
Ich glaube, beide Seiten. Ne? Also erstens die Verwaltung und die unterstützen wirklich gut. Die wollen das auch. Das muss man erstmal schon mal sagen. Im Rahmen der Gesetzgebung, die haben, arbeiten die sehr gut und sehr konsequent. Zweite, was man vielleicht kritisch anmerken muss, wir haben halt manchmal in den letzten Jahrzehnten, und das kann ich sogar von alten Bundesregierungen sagen, dann den einzelnen seltenen Vogel vor dem gesamten Klimaschutz gestellt. Und das ist halt in den Gesetzen immer noch drin. Die alte Regierung wollte es, ich hoffe, die neue wird es auch so tun, dass man so einem Genehmigungsverfahren dann auch mal sagt, okay, das geht halt Klima vor Einzeltierschutz vor Ort. Meistens ist ja dann doch so, dass vielleicht auch ein Vogel wegfliegt. Und dann ist halt die Frage, mit der Abstimmung mit den Bürgern, mit den betroffenen Stakeholdern. Und das dauert und ist auch wichtig und ist seine Zeit. Natürlich ist das nicht schön, wenn man dann eine Altholzverbrennungsanlage nach St. Reuth stellt für den, der dort in der Nähe wohnt. Der sagt natürlich auch wieder zurecht, warum kommt ein Schornstein hierher? Und da müssen wir und wollen wir uns die Zeit nehmen und erklären, dass es immer noch sinnvoller ist, den Schornstein mit Altholz, was unvermeidbar ist, was so oder so verbrannt werden muss, also es ist nicht nutzbares Altholz, was so oder so dann irgendwo in einem Schornstein verbrannt werden muss, dann noch lieber für die Fernwärme- und Stromversorgung als Reinstromversorgung. Das ist ja die Alternative. Also ganz viele Reststoffe in Deutschland werden ja verbrannt und dann wird nur Strom mitgemacht und die Abwärme geht wieder in die Luft. Und wenn wir am Anfang wieder zurückziehen auf die erste Frage, 50% unseres Energiebedarfs ist aber Wärme. Also aus Altholz irgendwo auf dem flachen Land Strom zu machen und die Wärme wegzuschmeißen, ist viel, viel schlechter. Und das bedarf Zeit. Das sind natürlich technische Zusammenhänge. Diese Zeit, die darf es auch haben. Also das muss man auch sagen, da da wollen wir auch nicht drängeln und sind wir mit vielen Bürgern im Gespräch. Und das zeigt sich dann meistens auch, dass dann die wirklich offen und engagiert nachfragen, die verstehen das dann auch und sagen, stimmt, das ist gut so. Das
ist ja wie bei der Müllverbrennung dann auch. Ne? Ich muss den Müll hier verbrennen, solange nicht irgendwo deponiert wird, aber wir deponieren keinen Müll, wir verbrennen ihn und dann habe ich sozusagen Wärme. Und warum diese Wärme, die einfach entsteht, nicht nutzen für unser Verbrennungssystem?
Ja, also es gibt genug Müllverbrennungsanlagen in Deutschland, die Wärme nicht nutzen. Ne? Also das ist eigentlich Schande, ja, traurig. Schande, ja, ne? Ja. Wenn wir wieder auf diese 50, 25, 25 gucken und ja, da haben wir in Nürnberg zum Glück, dass auch dann frühzeitig das so entschieden wurde, dass auch ein großer Einzugsbereich hier gilt und dieser ganze Müll ja sinnvoll in Strom- und Kraft-Wärme-Kopplung genutzt wird. Und das ist, ja, verdrängt dann halt Gas, ganz einfach. Und das ist wieder gut.
Jetzt habe ich aber schon verstanden, dass wir sagen, wir müssen Großteil Gas noch ersetzen irgendwann und wir brauchen viele kleine Bausteine, um einen großen Batzen, man sagt so, Batzen Gas zu ersetzen. Das war mal ganz einfach. Ja? Also ich kann nicht sagen, die Prozentsatz Gas ersetze ich jetzt durch Erdwärme oder durch Altholz, sondern es sind einzelne Bausteine oder auch zum Beispiel Großwärmepumpen. Das ist jetzt eine ganz andere Herausforderung, weil ich sage, ich habe verschiedene Projekte, die es in Summe dann das leisten, was wir aktuell leisten.
Ja, und das macht es ja auch so zäh für uns. Ne? Das war wirklich ein Blumenstrauß, nennen wir das ja immer, an Projekten haben. Geothermie, Großwärmepumpe im Klärwerk, Großwärmepumpe an den Flüssen prüfen, Diskussionen führen, dass wir gucken, was machen wir mit Wasserstoff in 10 Jahren. Ja, Altholz hatten wir gerade schon, das war das alles optimieren und sogar Restwärmenutzung von Industrieanlagen hier uns angucken. Unglaublich viele Projekte. Und früher war es so ein großes Projekt und dann hast 30% von Nürnberg mit erschlagen. Ja. Heute brauchst du für 10 Projekte und die sind auch alle groß. Und es verdreht sich jetzt auch gerade vor allem die gesamte Kostenstruktur. Früher war es halt wenig Invest, dauerhaft hohe Brennstoffkosten und das dreht sich jetzt um. Einmal hohes Invest und dann dauerhaft niedrige Brennstoffkosten. Und deswegen ist das auch sogar nicht unwirtschaftlich. Also das ist nicht so, dass es so viel teurer wird. Aber das ist komplett anders zu beleuchten und ja auch anders zu finanzieren.
Also ich halte fest, Dialog ist unheimlich wichtig, alle mitzunehmen und das Thema CO2-Vermeidung, die größten CO2-Emittenten erstmal zu reduzieren, bevor man über Jahreszahlen spricht bei der Energiewende. Kann man so festhalten?
Wunderbar.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Herr Rinder, herzlichen Dank für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das war Vorsicht Spannung, Energie erklärt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.